გამარჯობა, ჩემი სახელია ზაქარია ფურცხვანიძე, მე ვმუშაობ გოეთეს უნივერსიტეტში.
Ist das ein Dialekt, das Georgische?
Das war gerade Literatur, also Standardsprache.
Standardsprache, okay.
Genau. Das bekomme ich jetzt und das übertrage ich. Also die Möglichkeit, und jetzt kommen wir langsam eigentlich zu unserer Sitzung. So habe ich das eigentlich didaktisch geplant. Ich habe jetzt gerade, ich hoffe nicht zu viele Personendaten angegeben. Ja. Das ist H1-Raum, Campus, nee, Hörsaalzentrum, Campus Bockenheim. Genau, die Metadaten, also sein Name wird da in der E-Mail stehen, Ort und die Zeit der Aufzeichnung, jetzt ist gerade 12:35, 4. November 2019. Genau. Sowas wie Matrikelnummer von euch oder E-Mail-Adressen, sowas brauche ich nicht. Also ich habe die Daten, die ihr bereits auf KISLSF eingegeben habt. Standardsprache, georgische Standardsprache, ja. Genau. Ja. Okay, wunderbar. Immer noch nicht.
Jetzt müsstest du es haben. Nochmal.
Ja, jetzt wird es updated. Ja, das ist, hier habe ich das. So soll das ungefähr aussehen. Kein georgischer Dialekt, aber georgischer Standardsprache, Raum 1, Zeit, lalala. Wer wurde aufgezeichnet? Eigentlich, so, genau, Cemre hat unten unterschrieben. Und dann habe ich Audio-File hier drunter. Und ich übertrage das jetzt einfach hier. Und Die Idee ist, dass ich das jetzt, habe ich Prat hier? Ja. Open Run, ja genau. Und jetzt muss irgendwo hier. Warum? Kann ich nicht? Doch, eigentlich. MP4 ist das?
M4A-Datei.
Okay, nee, dann kann ich das nicht. Okay. Ach so, das meinst du? Okay, das soll gehen, ja. Eine Sekunde. Genau. Kann auch hier abspielen. Ach nee, das dauert. Okay, anyway, im Laufe des... Ah nee, jetzt muss das gehen, ja. Das dauert. Das ist, weil das eben umformatiert alles. Genau, jetzt haben wir das. Ja, genau. So eine Datei bekommen wir und auf dieser Karte entsteht dann, also das ist jetzt nicht IG Farbengebäude, aber auf Zeichnung dessen hier, wo wir gerade sind. Ich habe das, glaube ich, zugemacht, deine Seite. Genau. Da wird das quasi drauf abgespielt und ich hoffe, dass wir, wenn so um die, weiß ich nicht, wenn 20, 25 Teilnehmenden jeweils so 2 bis 3 oder meinetwegen einen, also wenn wir, stellt euch mal vor, wir haben tatsächlich 30, 40 verschiedene Sprachen, die wir hören können. Das ist schon mal, alles was wir damit machen können, kann ich euch auch später zeigen. Es wird eine Datenbank im Hintergrund aufgebaut und wir machen so eine Tendenzanalysen von weiß, alles Möglichen. Zum Beispiel, wie klingt in 30 Sprachen das Wort Götter? Ja. Rein phonetisch oder phonologisch, also wie das, bitte? Ja. Man kann sich gegenseitig aufzeichnen, meinst du? Ja, das war auch die Idee. Wer spricht Schwäbisch? Nicht? Keiner? Okay. Nordhessisch? So aus Kassel, also Essen-Bereich? Ist jemand hier? Auch nicht, okay. Ja, wie gesagt, wenn ihr...
Habt ihr Arabisch hier? Arabisch? Kurdisch? Ah ja, Kurdisch. Welches Kurmanji?
Sorani, ja, wunderbar. Noch interessant. Na gut, aber auf dem Campus findet man...
Ich habe ein Problem mit Türkisch, aber... Türkisch? Ja, 1, 2, 3. Und ihr werdet auf dem Campus, vor allem im Jura-Gebäude, so 1 Milliarde Türken treffen. Ihr müsst mich alle aufnehmen, Gott sei Dank, bitte.
Nein, nun, wenn das tatsächlich interessante Dialekte sind, auf jeden Fall. Mir ist jetzt an der Stelle wichtig, eine Sekunde, es ist jetzt zunächst mal, es ist egal, welche... Also natürlich, idealerweise wollen wir höchstmögliche Vielfalt erreichen, aber wichtig ist, dass ihr zunächst mal am Ende eine E-Mail abschickt mit einem Metadatensatz und einen Metadatensatz und einen Audio-File. Da, wenn man diese Stufe erreicht hat, das ist schon mal aus meiner Sicht, rein didaktisch gesehen, sehr, sehr viel gemacht. Bitte. Wichtig, also, ja, also wichtig ist, dass man diese Metadaten darauf beziehen kann. Wir hätten jetzt tatsächlich TI-Plattform nutzen können, aber das hätte, wir wollten technisch so wenig wie möglich anbieten. Ich wollte auch jetzt, deswegen habe ich das immer pro Sitzung portioniert. Das Ganze war ja eigentlich zu Anfang des Semesters auch fertig, aber ich wollte einfach so mit der Idee erstmal anfangen. Bitte. Nochmal. Genau. Richtig. Warum?
Ja, weil es so ein bisschen weiter weg ist. Sie müssen einfach mit der Straßenbahn drei Stationen.
Macht ja nichts. Bitte? Also mit derselben Mail oder mit derselben Adresse, mit der ihr auf KISS-LSF in ein Platzvergabetool angemeldet habt. Ich weiß, das sind diese komischen Zahlen, die man einmal verwendet, aber diese Zahlen kann man ändern. Also man kann da alles Mögliche daraus machen. Ich weiß, ihr habt alle E-Mails aus dem Leben vor der Universität und man nutzt das weiterhin. Aber es ist nützlich, auch Philprom, also eure Prüfungsamt, nutzt die E-Mails, die ihr hier angegeben habt, von, also die mit Goethe-Card verbunden sind. Ja? Deswegen ab und zu mal da reinschauen, vielleicht nicht als Hauptdomain nutzen, ist es okay, aber ab und zu mal da reinschauen ist wichtig. Ja, bitte. Wir müssen jetzt gleich...
Jede Woche bis zum Dezember von mir ein Link, wo ihr seht, welche Sprachen datiert wurden und welche nicht. Ich bin echt gespannt, was ihr so alles findet.
Genau. Also ich werde jetzt nächste Sitzung darüber nicht mehr sprechen. Das war's. Also heute ist deswegen ein bisschen länger. Aber auf OLAT wird immer so ein also Work in Progress gezeigt. Also wo stehen wir, wie viele haben teilgenommen und so weiter. Es bleibt, wie ich vorhin sagte, ich wiederhole das. Ich habe das auch zu Anfang gesagt. Es gibt keine Bonbons dafür. Ja, ich hab das Einzige, was ich angestoßen habe, war einfach Klausur-Upgrade um die ganze Note für die Teilnahme. Es gibt keine sonst irgendwelche Credit Points oder Befreiungen oder sowas. Es gibt aber auch keine Penalties. Also es gibt keine Strafe, wenn man das nicht macht. Ja, und ich kann das super nachvollziehen, gleich im ersten Semester, was will er eigentlich? Ich habe so viele Prüfungen zu lernen und so weiter. Aber glaubt mir, diese Universität hat ungefähr um die 80 Studienordnungen. Ja, diese 80 Studienordnungen werden von mittlerweile 54.000 Studenten studiert. Ihr seid nicht zurzeit nicht anders als diese 54.000 Menschen. Wenn ihr aber solche Räume bekommt, die anders sind, das steht nirgends in einer Studienordnung. Ja? Und dann aber dann diese Räume auch irgendwie besetzt mit irgendeiner Rolle. Vielleicht einer von euch sagt, passt mal auf, ich kann da wirklich nicht da draußen gehen und jemand aufzeichnen. Was ich aber kann, Datenbank aufbauen, Jam helfen, vielleicht irgendwas IT-mäßiges zu machen, gerne. Also findet eure Rolle in diesem Raum, also in diesem Projekt und glaubt mir, am Ende, wenn ihr zurückdenkt an das erste Semester, das erste, was kommt, sind eben diese Aktivitäten, die Studienordnungen hinausgehen. Das ist so meine Botschaft und mein Plädoyer. Tim, wenn du nichts hast, dann schließt du mir das jetzt. Okay. Eine volle Note besser, ja. Also wenn man 2 kriegt, dann kriegt man 1, wenn man 3 kriegt, dann kriegt man so weit. Credits genug, okay. Gut. Damit ist das jetzt, das heißt, ihr bekommt von Jen eine E-Mail, wer zu welchem Campus zugeteilt wird. Und Guideline kann man hier auf unsere OLAT-Projekt als Cargo draufklicken, komplett als PDF runterladen. Und wenn ihr Fragen habt, sowohl meine E-Mail-Adresse steht euch zur Verfügung, als auch meine Sprechstunde steht dafür zur Verfügung. Zwei Fragen. Doch, also was ich hier geschrieben habe, ist, dass man, wo ist das? Dass man, also welche Daten hier, die sind hier beschrieben. Können wir auch nochmal, also das ist vielleicht Autor 1, Zeit 2 und Ort 3, das war's.
Und ein Bild,
falls geht, das habe ich oben optional nochmal beschrieben. Du wolltest was fragen?
Ja, wegen der Einverständniserklärung, ist deine Sprachassistentin und hier?
Genau, es muss zweifach ausgeführt werden. Einen wird mitgenommen, weil dort im Falle der Beschwerde nachfragen folgende Personen. Und da ist meine E-Mail-Adresse und James' E-Mail-Adresse. Deswegen sollen die das mitnehmen, aber ihr behält bitte den Unterschriebenen. Ansonsten können wir die Daten nicht verwenden. Und du wolltest was fragen? Wer wollt? Ja. Schreib mal Jim eine E-Mail. Hier, wenn du auf OLAT bist, dann findest du seine E-Mail-Adresse hier. Bist du auf OLAT angemeldet? Ja, weil Platzvergabetool ist bereits abgeschlossen. Ab seit 28. kann man sich nicht mehr über KIS LSF hier anmelden, okay? Gut.
Wenn jemand mocht, dann schickt ihn zu mir.
Alles klar. Gut, Dankeschön. Jim, wir sehen uns. Mach's gut. Danke dir. Okay, ich komme jetzt ganz kurz nochmal zu unserem OLAT-Raum. Ihr seht, dass hinter eLecture ist ein Link. Das heißt, diese Veranstaltungen werden aufgezeichnet und die sehen ungefähr so aus. Also man kann, wichtig ist diese Leiste hier, vielleicht nicht gleich für die erste Veranstaltung. Man hat die Themen hier, also man kann die überspringen und nicht komplett anhören, sondern vielleicht ab diesem Punkt anhören. Man kann das, glaube ich, nicht mich, sondern die Tabelle selbst vergrößern. Moment, genau. Also wenn hier die Folie wäre oder wenn ich zum Beispiel etwas aufschreibe, dann kann man Tafel vergrößern und so weiter und so weiter. Sonst ist hier nichts. Also so kann man sich, also es dauert jetzt die letzten, ich weiß nicht, 40 Minuten wurden der aufgezeichnet, also Content der Veranstaltung. Und die werden hier alle abgelegt. Also ich habe jetzt hier auf unserer, die Links, die ich bekomme, hier dann unterbringe. Von der letzten Veranstaltung kriege ich wahrscheinlich heute oder morgen und dann bringe ich das auch hier. Allerspätestens vor Weihnachten ist das alle Veranstaltungen sind dann hier drauf. Okay? Was ist das? Genau, das war James. Gut, in der letzten Sitzung sprachen wir von, haben wir ein String hier aufgemalt, eine Reihe hier aufgemalt und gesagt, dass auf jeder Ebene der grammatischen Beschreibung die kleinste, nicht mehr zerteilbare Entitäten, Elementen gibt, die auf dieser Ebene autonom analysiert werden. Menschliche Kognition wird auch in vielen Theorien genauso aufgefasst, dass irgendwie unsere kognitive Welt so konstruiert ist, dass wir subautonome Module, so heißt das bei Fodor und Katz, sehr interessantes Buch über, wie nannte er das? Konnektivismus, also nicht Kognitivismus, sondern Konnektivismus, dass die Submodule der Sprache in unserer Kognition genauso funktioniert. Wir haben etwas, was subautonom, also nicht komplett unabhängig, aber subautonom zuständig ist, zum Beispiel sprachliche Lauten von nichtsprachlichen Lauten zu unterscheiden. Zum Beispiel, wenn ein Glas zerbricht oder ein Quietschen von Bremsen unterscheidet, wenn jemand Hey ruft. Ja? Alle drei Wahrnehmungen, auditive Wahrnehmungen, sind wunderbar beschreibbar, nur wir vergeben jedem Einzelnen unterschiedliche Sinne. Einmal können wir rein deduktiv aus unserer Präsupposition Welterfahrung ableiten, wenn wir ohne zu sehen, dass Glas zerbrochen ist, wir wissen, wie es klingt, und ohne das zu sehen, wissen wir, dass dahinter irgendwie Glas zerbrochen wurde. Ja? Wenn irgendwie eine Bremsen quietschen, dann sehen wir das Auto nicht, wir hören das nur, aber aus unserer Welterfahrung, wir wissen, was dahinter steckt. Wenn wir aber hören, sowas wie Hey, oder noch komplexer, das ist jetzt gerade vielleicht Hey von Funktion her, ist nichts anderes als Handy klingeln zum Beispiel, ein Telefon klingelt. Ja? Es ist einfach Symptom dafür, dass jemand mit uns kommunizieren möchte. Ja? Die Unterscheidung zwischen diesen lautlichen Bildern lernen wir irgendwie. Und wir haben im Kopf oder in unserer Kognition, nennen wir das sehr vorsichtig, ein subautonomes Modul, nur das dafür nur zuständig ist. Wenn wir unsere Muttersprache in unsere kritische Phase mitbekommen oder erwerben, dann lernen wir einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar, welche sprachliche Lauten gehören zu unserer eigenen Muttersprache später. Viel akkuraterer Begriff als Muttersprache ist Erstsprache. Ich glaube, dass viele von euch haben das gehört. Also Muttersprache ist, das Wort Mutter ist da nicht wissenschaftlich rigide. Also wir sprechen von Erstsprache oder Erstsprachen, wenn die Person zweisprachig ist oder dreisprachig ist. Ja? Wenn man jetzt meinetwegen Türkisch-Deutsch aufwächst, dann hat man zwei Erstsprachen und dann kommt die zweite Sprache. Warum ist das so wichtig? Das hat nämlich unter anderem auch spracherwerbstheoretische, aber auch reine biologische Grundlage. Nämlich die kritische Phase ist ein wissenschaftlicher Begriff und je nach dem Geschlecht fängt ungefähr mit 2, 2,5 Jahren an und ist mit 5. Lebensjahr fast zu Ende. Ja? Das ist die Periode, in der irgendwas in unserem Gehirn, nämlich im Hintergehirn, Cortex nennt man das, passiert. Wir fangen an, auf Basis des Inputs, auf Basis der Worte, die wir hören, die Regeln zu testen. Ja? Die Regeln zu testen. Die Regeln, die Worte miteinander zu verbinden. Die vielleicht größere Konstruktionen miteinander zu verbinden. Sowas wie, wie stelle ich eine Frage? Wie stelle ich eine Förderung? Ja? All die, wir versuchen irgendwie ganz praktische Zwecke, praktische Regeln auf Basis dieses Inputs anzuwenden. Und in dieser Zeit passiert bei allen Menschen ganz, ganz Wichtiges, nämlich das Gedächtnis wird ausgebildet. Keiner von euch kann mir erzählen, wie er oder sie die eigene Muttersprache erworben hat. Wir wissen das nicht. Warum? Weil in diesem Prozess besaßen wir keine Möglichkeiten, diesen Prozess zu speichern. Wir hatten kein Gedächtnis. Das heißt, Spracherwerb und Gedächtnisausbildung sind parallele Prozesse. Es gibt sogar Theorien, die besagen, der Spracherwerb oder die sprachlichen Bausteine sind dieselbe Bausteine, die dann das Gedächtnis auch bauen. Wenn wir jetzt überlegen würden, wie bilden wir unsere Erinnerung ab? Natürlich sprachlich. Ja? Also wir haben keine andere Möglichkeit, das außer Sprache irgendwie noch zu machen, auch wenn wir Bilder malen oder Tagebücher schreiben oder sonstiges. Aber nochmal zurück. Deswegen, alles was zwischen dem 2., 2,5 Lebensjahr bis 5. Lebensjahr als Input angeboten wird, wären das 2 getrennte Sprachen, 3 getrennte Sprachen, also Trilingualität, Bilingualität, besonders an den Ländergrenzen ist es sofort, ist es ein sehr gängiges Phänomen. All diese Sprachen sind unsere im Endeffekt die Erstsprachen. Wie wir damit umgehen, welche Funktionen wir dem verleihen, zum Beispiel eine Sprache kann nur also zu bestimmten Personen verwendet werden und irgendwann mal vielleicht ins Vergessen geraten. Und eine andere Sprache ist eine ganz klare Funktion zum Spielen. Ja? Eine andere Sprache ist zum Beispiel, um Formulare auszufüllen oder irgendwas zu machen, irgendwelche bestimmte praktische Funktionen dem zu verleihen. Danach, das, was wir Zweitsprache nennen, unterscheidet sich von der Erst- bzw. Erstsprachen dadurch, dass bei dem Erwerb der Zweitsprache sind bereits ausgebildete Gedächtnisstrukturen im Gange. Deswegen ist die Zweitsprache, Drittsprache, Viertsprache eine Frage des Memorisierens. Eselsbrücken bauen, üben, trainieren, dressieren. Das ist das, was Zweitsprachen wichtig ist. Bei Erstsprache brauchen wir das nicht. Das passiert einfach so. Deswegen gibt es auch so einen Anführungsstrichen Begriff für Erstsprachen, Sprachorgan. Ja? Gibt es formale Theorien, die besagen, so wie wir beim Fötus Nase nicht sehen, aber davon ausgehen, beim Geburt wird eine Nase da sein, so ist bereits die Sprachorgan dort vorhanden. Und nur im Umfeld einer Sprache wird dieses Organ ausgebildet. Also empirisch ist das zu rosa. Ja? So ganz passiert das nicht. Du wolltest was fragen. Okay. Das heißt, wir haben die Vorstellung, das ist jetzt ganz wichtig, deswegen bleibe ich auch so ein bisschen bei dem, es ist nicht trivial, sprachliche, physische Lauten von physischen Lauten, die nicht sprachlich sind, zu unterscheiden. Und manchmal produzieren wir sogar sowas wie Hesitationspartikel, sowas wie und so weiter. Ihr findet das in Duden nicht. Ja? Das ist jetzt in Lexikon, findet man sowas nicht. Aber es gibt durchaus, zumindest weiß ich, in vorderen Asien die Kulturen, die dort auch zum Beispiel Negationspartikel kann ein Wort sein tatsächlich oder sowas wie vielleicht begleitet, also in Türkei zum Beispiel, nicht unbedingt beim Verboten, also nicht prohibitiven, sondern nicht, also eher wie dissuativ, also ich empfehle dir das nicht. Sowas wie, kommt mit immer so ein Wort vielleicht olmaz, verboten. Also nicht sowas oder sowas, so wie jetzt im indischen Kontinent. Ja. Das nicht. Das heißt, es gibt natürlich, jeder von uns kann sagen, aber nicht jeder würde damit genau das meinen, was zum Beispiel in einer bestimmten Kultur damit gemeint ist. Aber die Vorstellung darüber, dass in einer ganz bestimmten Sprache ein bestimmtes Repertoire an physischen Lauten, die produziert werden, verwendet werden, überhaupt Wert haben, etwas Sinnvolles zu bilden, das ist Teil unseres Spracherwerbs. Das ist ganz wichtig. Ja? Wir haben in der letzten Sitzung gesprochen, dass dieser Klang nicht eher sowas wie ein, wir können alle, die Klänge, die ein Mensch produzieren kann, können alle Menschen potenziell produzieren. Nicht alle werden aber für eine bestimmte Sprache verwendet. Das ist der Punkt. Ich kann jetzt keine Klicklauten in dieser Intensität produzieren, so wie es vielleicht Zentral- oder Ostafrika produziert wird, aber theoretisch bin ich imstande, sowas zu machen. Ja? Obwohl ich das nicht verwende. Tiefe pharyngale Lauten kann jeder von euch, aber man nutzt das nicht. Das ist der Punkt. Es ist so wie so ein Riesenpot an Möglichkeiten und jede Sprache nimmt nur das aus diesem Pot heraus, was diese Sprache traditions- oder konventionell verwendet. Ja? Und wir sprachen in der letzten Sitzung eben über die physische Beschaffenheiten von sprachlichen Lauten. Wir haben gesagt, dass wir die sehr grob nach zwei Kriterien einordnen können, klassifizieren können. Einmal, wo wurden sie produziert und auf welche Art und Weise wurden sie produziert. Also Artikulationsort und Artikulationsmodus. Die zwei Kriterien haben wir aufgestellt und eigentliche Botschaft der letzten Sitzung war, und ich gehe davon aus, jeder von euch hat IPA-Tabelle ausgedruckt, zu Hause eingerahmt, ausgehängt und jeden Tag schaut drauf. Weil das ist eigentlich, womit man es anfängt. Die Idee war auch, die Aufzeichnungen im Ascargo-Projekt auch vielleicht zu transkribieren. Aber ich zeige euch, wie man heute eigentlich damit so ein bisschen spielt. Wozu wir heute kommen, ist ein nächster Begriff und das ist Phonem. Und die Phoneme ist eigentlich das, womit eine Sprache eigentlich operiert, sozusagen. Ja? Wir gehen jetzt von dieser physischen Seite weg und machen wir die Vorstellung darüber etwas abstrakter. Und wir sprechen von einer Funktion. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht nicht nur Phonologie, sondern so wie der empirische Sprachwissenschaft Sprache an sich verstanden wird. Jegliches Phänomen, das innerhalb der empirischen Sprachwissenschaft lohnt sich zu untersuchen, hat eine Funktion. Denn in der empirischen Sprachwissenschaft geht man davon aus, dass alles, was in der Sprache keine Funktion hat, existiert nicht mehr oder ist dabei aufzuhören zu existieren. Das heißt, wenn wir irgendein Phänomen beschreiben, dokumentieren, dann ist der wichtigste Punkt, das so zu beschreiben, dass man auch die Funktion dahinter erkennt. Weil die Funktion ist das, was das Überleben oder die Existenz eines empirisch wahrnehmbaren sprachlichen Datums überhaupt garantiert. Das heißt, die Funktionen, also nicht nur Funktionen von Phonemen, sondern von Morphemen, Phrasen, Sätzen, das ist das, wovon wir ausgehen. Wir können bestimmte Sätze konstruieren, die keinen Sinn machen. Grammatisch korrekt. Wie wäre es, wenn ich jetzt euch einen Satz anbieten würde, farblose grüne Ideen schlafen wütend. Könnte dieser Satz grammatisch korrekt, vielleicht mit etwas nicht-deutscher Akzent geäußert, aber formal gesehen, colorless green idea slips furiously. Korrekt. Du sprichst Türkisch. Übersetzt das bitte auf Türkisch. Farblos auf Türkisch? Grüne Ideen wütend schlafen. Wütend. Genau. Hast du diesen Satz je in deinem Leben gesagt? Hast du je gehört? Abgesehen von heute. Okay, du sprichst doch Arabisch. Übersetzt das bitte Arabisch. Farblose grüne Ideen schlafen wütend. Hast du je diesen Satz auf Arabisch gesagt?
Nein.
Hast du nie gesagt? Wisst ihr warum? Weil ihr noch nie eine Funktion für so einen Satz gesehen habt. Ich habe das gerade gesagt auf Deutsch. Ich sage das eigentlich jedes Jahr in dieser Veranstaltung, weil ich dahinter eine didaktische Funktion vorsehe. Aber in einer ganz normalen türkischen oder arabischen Konversation, warum sollte man das sagen? Ihr lacht darüber, aber so trivial ist das gar nicht. Es gibt linguistische Theorien, die solche Sätze auch wertvoll betrachten, zu analysieren. In der empirischen Sprachwissenschaft spielen sie überhaupt keine Rolle. Viel interessanter als das ist Plappern eines besoffenen Menschen, weil das empirisch wahrnehmbar ist. Da ist viel interessanter, wenn ich jetzt meinetwegen 0,5 Promille habe, welche Silben werden länger? Unglaublich interessante Frage. Anstatt diese wundervolle, wohlgeformte grammatische Phrase zu untersuchen. Das ist ein, ich würde sagen, so ein Scheideweg zwischen alles, was empirisch ist und nicht empirisch ist. Deswegen, jedes Mal, wenn ihr etwas hört, etwas betrachtet, egal wie einfach oder egal wie komplex das ist, denkt immer darüber nach, welche linguistische, sprachliche Funktion dahinter steckt. Was ist die Funktion? Das ist die erste Frage. In der Regel, diese Frage wird schlecht beantwortet, wenn die empirische Beschreibung schlecht ist. Ja. Alles, was ich euch erzähle, kann man eigentlich auf den Tisch drücken und damit rumlaufen. So wichtig sind das. Ja? Also Funktion eines Elements ist entscheidend, ob dieses Element existiert oder nicht. Und die Sätze, die ich gerade gesagt habe, existieren nicht. Hast du gesagt, oder? Die existieren im Arabischen nicht. Und meine Antwort darauf ist, weil sie keine Funktion haben. Nicht, weil sie grammatisch richtig sind. Und ich gehe davon aus, dein Satz auf Türkisch und Arabisch waren grammatisch fürs Türkische und Arabische richtig. Das heißt, die Regeln, die Richtigkeit der Regeln spielen überhaupt keine Rolle. Ja? Als ich Deutsch gelernt habe, hat man gesagt, ja, der Weilsatz ist immer mit Verb end. Und ich höre ständig Verb-Zweitweilsätze. Ständig. Ja, und ich frage mich, warum passiert sowas? Ja? Warum soll in Deutschen eine Funktion so einen Satz haben wie, er ist nach Hause gegangen, weil er hatte Kopfschmerzen? Höre ich ständig. Grammatisch falsch. Und jetzt kommt ein sehr gewichtiger Germanist und sagt, das ist richtig, denn das ist epistemisch. Die Funktion ist Epistemizität. Das heißt, zwei Sätze, er ist nach Hause gegangen, weil er Kopfschmerzen hatte, bedeutet, das hat jeder gesehen, das ist eine allgemeingültige Wahrheit. Aber die Alternative, er ist nach Hause gegangen, weil er hatte Kopfschmerzen, ich bin die Quelle dieses Wissens, das ist die Epistemizität. Ja? Das ist eine modale Funktion. Funktion. Und damit ist das nicht mehr falsch, sondern mit Funktion. Es gibt nicht mehr falsch oder nicht, also richtig in der Sprache, sondern es gibt vorhandene Funktion, dann existiert das, ist das richtig. Es muss nicht unbedingt in Duden landen. Ja? Also es ist eine Frage der Zeit. Wenn das jetzt nicht in Duden steht, irgendwann mal landet es in Duden. Es ist eine starke Tendenz und diese Tendenz ist irgendwann mal akzeptiert. Ja? Also Funktion. Und jetzt kommen wir von einer eher, ich würde physikalische Beschreibung zu einer funktionalen Beschreibung. Und die Phoneme, und ab da fangen wir eigentlich, also hier sind Menschen und Tiere alle gemeinsam. Sogar Gegenstände sind gemeinsam. Hier sind die menschlichen Sprachen das, was sie sind. Die haben eine Funktion. Und die Funktion von Phonemen sind, zwei Elementen voneinander zu unterscheiden. Wenn ich jetzt hier schreiben würde, Maus versus Haus, ich würde sagen, das ist identisch, das ist identisch, das ist identisch, das sind anders. Ich würde sagen, das sind die, wir nennen das, was ihr hier seht, Minimalpaare. Minimalpaare sind zwei Worte eines, und ich habe das falsch geschrieben, denn ich hätte das transkribieren sollen. Ich habe das in den Graphemen dargestellt. Grapheme werden mit diesen Klammern dargestellt. Ich gehe davon aus, jeder von euch weiß das aus der letzten Sitzung. Und ich hätte das so schreiben sollen. So, eine grobe Verschriftung. Ja? Das ist Lautbild, das Lautbild dieser Wörter. Und wir sehen, das unterscheidet sich an diesen zwei Elementen. Damit können wir sagen, dass die Unterscheidung Konsequenz hat. Welche Konsequenz? Wir haben zwei verschiedene Konzepte. Einmal ein Konzept des Hauses und ein Konzept des Tiers Maus. Ja? Und diese Unterscheidung, was gerade geschehen ist, Und zwar nicht auf phonologische, nicht auf Ausdrucksebene, sondern auf Inhaltsebene, ist die Funktion, die von Vernehmen getragen wird. So vehement und so elementar ist das. Das, was ihr als deutsches Alphabet im Deutschen kennt, ja, ist generiert, also ist generierbar, potenziell generierbar aus solchen Minimalpaaren. Was soll ich in Maus ändern, beziehungsweise im Haus ändern, damit ich etwas bekomme, was auch Sinn hat, aber sich von Haus nur durch ein einziges Element unterscheidet? Bitte?
Laus.
Was soll ich in Laus ändern, damit ich...
Laut.
Was soll ich an Laut ändern, damit das weitergeht? Nein, ein einziges Element und es soll sinnvoll bleiben, bitte.
Kaut.
Kauf, gut. Bitte.
Laufen.
Haben wir schon.
Laufen.
Bitte?
Laufen.
Ich weiß, laufen, ja. Aber wir haben bereits L. Da hinten. Ja.
Sauf,
ja. Haben wir S? Nee, haben wir nicht. Du meinst Imperativ, ne?
Sauf.
Ja. Jetzt. Ach so. Ja.
Rauf.
Du kommst aus Norddeutschland ursprünglich?
Ah,
okay, gut. Was denkt ihr, wie lange kann man dieses Spiel treiben? Das müssen wir jetzt nicht, wir haben nicht so viel Zeit. Was denkt ihr, wie lange kann man das machen? Genau, am Ende hat man alle, das gesamte Repertoire, das, was wir eigentlich Deutsch nennen und vielleicht so, deswegen habe ich jetzt gefragt, ob du jetzt aus Norddeutschland kommst, weil was wir hier haben, gibt es als sowas, gibt es als sowas und gibt es auch als sowas. Ja? Ich kann rauf sagen, ich kann rauf sagen und ich kann rauf sagen. Ja? Alles das, es würde, nee, Punkt, einen Moment bitte. Wir haben drei verschiedene, also wir haben dieses Hamburg, ja, Sport. Ja, Sport. Ja, ihr habt, glaube ich, Gerhard Schröder nicht erlebt. Also, Sie haben ganz sicher Gerhard Schröder, ich habe auch Gerhard. Der war so für mich so ein bisschen, also von Gerhard Schröder und Klaus Kleber habe ich versucht, immer so Intonation abzuhalten. Also Schröder hat immer so gesprochen, ne? So, er hat es, ja. Weiter südlichen Dialekten kommt man natürlich an diesen flatternden apikalen R. Also vorne und das flattert ja richtig, ja? Was wolltest du sagen? Ja, nur ein Element ersetzen und das, was am Ende rauskommt, soll sie behalten. Das ist das Spiel. Das Schöne ist, das gutes Wort, das ist tatsächlich ein Spiel. Man kann das in jeder Sprache machen. Ja? Wichtig ist dabei, also was können wir hier, ganz wichtig für uns jetzt rein beobachtungstechnisch, rein logisch. Das, was wir geändert haben, hier war Anlaut und wer hat das hier vorgeschlagen? Laut. Ja, das ist das. Also mutig. Ja? Also außerhalb des Boxes denken, also auslaut. Ja? Und dann ging es wieder zurück. Ja? Und dann wieder auslaut. Also die Positionen, das ist das, also gehören zur Regel des Spiels. Es ist egal, man kann in Anlaut, Auslaut, aber auch in Inlaut ändern. Ich habe so für Inlauts habe ich die Liste ausgedruckt, habe ich auch vergessen. Übrigens, ich drücke immer die Listen, die vergesse ich immer, wenn ich hier rüberkomme. Das ist ein Punkt, das ist ein ganz wichtiges Element dieses Spiels, dass man immer ein Element ändern kann und egal an welcher Stelle man das ändert, soll aber das Ergebnis immer einen Sinn bekommen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist mit rauf. Ja? Wir können jetzt nicht sagen, dass wir im Deutschen nur einfältig klingelnden R haben. Ja? Die sind verteilt. Lass uns mal vielleicht einen Begriff hier mal merken. Distribution, ja, Verteilung. Ja, Distribution. Etwas ist verteilt. Und die Frage ist, wie ist das verteilt? Ja, also diese Verteilung muss man auch jetzt klassifizieren. Was mit R geht, können wir sagen, dass das dialektal ist und das ist einfach geografisch distribuiert. Das ist geografische Distribution und das ist Sinn auf der inhaltlichen Ebene, auf formaler Ebene geht das auseinander. Auf inhaltlicher Ebene ist das ein und dasselbe. Ob wir hier jetzt raufsagen werden oder wir hier raufsagen würden oder raufsagen würden, würde der Sinn nicht ändern. Ja, das wird immer derselbe Sinn sein. Das ist ganz wichtig. Aber das bedeutet, dass die drei Elemente sich gegenseitig nicht ausschließen. Und wieder ein Begriff dazu, die sind nicht komplementär. Die sind keine komplementäre Elemente. Komplementarität heißt, wenn ein Element vorkommt, kommt das andere nicht vor. Die schließen sich gegenseitig aus. Ja? Aus der Logik oder aus der Mathematik kennt ihr ganz sicher Kontradiktion. Kontradiktion, genau. Ja, Freges Viereck, ich weiß nicht, ob man das noch im Gymnasium unterrichtet. Die sagen, die sind konträr oder kontradiktorisch. Jetzt darf ich das sagen. Ja, konträr oder kontradiktorisch. Konträr sind die überführbaren Größen. Warm und heiß oder kalt und heiß. Das ist überführbar, die schließen sich nicht aus. Aber kontradiktorische Elemente, Inhalte, die schließen sich gegenseitig aus. In der Phonologie sprechen wir von Komplementarität. Und jetzt kommen wir zu einem Beispiel, das im Deutschen komplementär sein soll. Ich schreibe hier, ich hoffe, dass man das sieht, ich nehme jetzt wieder zwei Kolumnen und dann schreibe ich hier einfach ich, also grafisch, mache eine große Milch. Sicht, kann ich jetzt etwas längere Liste machen, ich habe das auch dort zusammengefasst, aber damit man eine Idee vielleicht bekommt, zum Beispiel Sache, Buch, Koch. Ja, ihr seht, dass auf grafischer Ebene diese Elemente alle identisch sind. Diese Elemente, CH, grafisch gesehen, sind überall identisch. Nur rein phonologisch hören wir einmal Ich-Laut und einmal Ach-Laut. Kann jemand von euch mir ein Wort im Deutschen nennen, in dem die beide auftauchen können, sodass die Bedeutung unterschiedlich ist? So wie zum Beispiel bei Rauf, R, sich gegenseitig immer austauschbar ist, ohne dass hier mit dem was passiert, könnt ihr vielleicht mir ein Wort nennen, in dem beide auch austauschbar sind, ohne dass mit dem Wort auf der inhaltlichen Ebene etwas passiert? Nie auf eine und dieselbe Stelle. Guter Trick. Habe ich bisher noch nie gehört. Bitte.
Wenn man Flugzeug mit Dialekt ausspricht.
Und zwar? Flugzeug. Bitte?
Flugzeug.
Das ist eher das hier, oder?
Ja.
Ah, nee, aber auf eine und dieselbe Stelle. In derselben Position.
Mhm.
Ja, nee, das ist ja Icke, ja, auf Berlin, ja, ja, aber nicht das. Es ist kein Ich-Laut.
Mhm.
Rachen und Rächen? Okay, aber das sind zwei verschiedene Wörter. Genau, alles muss, wie gesagt, wir suchen jetzt, glaube ich, umsonst, aber ich lasse das trotzdem jetzt in das Extreme treiben. Ja, bitte. Nee, es ist K. Wir brauchen Chemie und Chemie. Chemie. Genau. Werden wir nicht finden. Aber ich wollte einfach, dass wir das vergegenwärtigen und die Gründe dafür, Verzeihung, wo bin ich jetzt hier? Hier wollte ich, genau. Genau, das sind diese R's an der Stelle und hier habe ich diese Folie. Schauen wir uns kurz an, was hier steht. Ja? Ich fürchte manche Milch möchte frech und auf der anderen Seite doch hochnäsige Flucht lacht auch. Ja? Die sind tatsächlich komplementäre. Bitte.
Und was ist jetzt, wenn man einen Dialekt hat? Weil es gibt ja auch sagen, Leute, die sagen ich und Früchte und so.
Ja, aber dann sagen die nicht ich und Früchte. Das ist das, also Komplementarität besteht darin, dass wenn ein Vorkommen ist, eine Distribution festgelegt. Wenn ein Dialekt darauf festgelegt hat, dann ist darauf festgelegt und das ändert das nicht. Dann sofort, wenn man auf Hochsprache switcht, dann hat man die andere Regeln, die man dann verwendet. Bitte schön.
Aber wir haben ja die Regel, dass vor dem Vokal die O, U, A,
das darauf wollte ich jetzt kommen. Darauf wollte ich jetzt kommen, genau.
Das geht ja gar nicht.
Eben. Das, was Sie gerade gesagt haben, es liegt einfach darum, dass die Umgebung eines Phonems entscheidend ist, wie sie tatsächlich, wie es realisiert wird. Wir sprechen ja von einer Realisierung. Ich habe Ihnen ja eigentlich das, was ich hier geschrieben habe, ich habe dich nicht vergessen. Das, was ich hier beschrieben habe, ist so ein bisschen Etikettenschwindel. Eigentlich hätte ich ein abstraktes Phonem in diesen Klammern, ein abstraktes Phonem, das ist abstrakt, existiert nicht. Das ist eine Annahme. Ja? Graphemisch ausgedruckt wie das hier im Deutschen, das ist keine Annahme, das ist Konstrukt. Also insofern erschaffene Realität. Das ist eine Annahme. Und jetzt haben wir die Ebene, also abstrakt, und jetzt kommt die Ebene, das ist, genau, und jetzt kommt real, schreiben wir, reale Ebene. Das ist die reale Ebene. Und dann haben wir, achtet bitte auf die Klammerung, ja, das ist klausurrelevant, wichtig. Einmal wird das als Ich-Laut in dieser Reihe, ich, Früchte, manche, Milch und so weiter realisiert und einmal wird das als Ach-Laut realisiert in der weiteren Kolumne. Das heißt, das ist die Realisierungsebene und wir sehen, dass die niemals, also keine Schnittmenge miteinander ergeben. Keine Schnittmenge. Es gibt kein Wort, die dort und dort auftaucht. Ja, das ist die Komplementarität. Und jetzt überlegen wir, diese Vektoren sollen erklärt werden. Warum? Warum werden sie so auf zwei unterschiedliche Art und Weise und zwar so rigide aus Auslandsloms realisiert? Und das, die Antwort ist einfach die phonetische Distribution dessen. Das heißt, die Umgebung und zwar das, was die meisten Resonanz hat. Und das sind die Vokale in der Regel, ja, die auch Silben bilden und so weiter. Die Resonanz der Vokale nimmt Einfluss darauf, wo sie artikuliert werden. Ihr habt es immer noch nicht vergessen. Der Unterschied zwischen den beiden ist natürlich der Artikulationsort. Und die Orte, wo sie produziert werden, werden dadurch beeinflusst, in welcher Umgebung oder im Umgebung welchen Vokalen sie stehen. Gut, ich lasse jetzt diese zwei Fragen, weil dann habe ich Frage an euch. Bitte. Und zwar?
Wenn man spanische Namen im Deutschen ausspricht, zum Beispiel den Namen Jiménez, macht das keinen Unterschied, ob man Jiménez oder Jiménez ausspricht?
Macht das keinen Unterschied. Hat Jiménez eine Bedeutung? Ich weiß, das ist, also es gibt, also wenn man alle Worte in einer Sprache sich vorstellt, alle Worte des Deutschen. Wir können die in zwei Klassen einordnen. Sogenannte Eigennamen und Appellativa. So nennt man das wissenschaftlich. Eigennamen sind zum Beispiel Jiménez, Frankfurt, Bockenheim, Main. All das sind Eigennamen und der Rest sind Appellativa. Ich korrigiere meine Aufgabe. Wir suchen alles innerhalb der Appellativa. Ja? Also keine Eigennamen. Deswegen habe ich gefragt, vielleicht hat Jiménez sowas wie jetzt, keine Ahnung, auf Semitisch Zacharia heißt irgendwas. Ja? Also einer von dem Gott immer was weiß. Das meinte ich. Ja? Aber Randphänomen. Trotzdem zeigt das, dass es, also das, wovon wir gerade sprechen, ist ziemlich hart, also ziemlich klar geregelt. Aber trotzdem ist das. Trotzdem soll man erst überzeugt werden. Was solltest du sagen? Nochmal bitte. Ja. Ja, das ist genau das, worum es geht. Ich habe hier auf dieser Seite alle aufgeschrieben. Genau die Einflussfaktoren, was wie ausgesprochen wird. Einflussfaktoren. Und da sind so komische Notationen oder komische Notationshilfen. Diese Notationshilfen sind auch klausurrelevant. Ihr bekommt eine Klausuraufgabe genauso notiert und ihr müsst verstehen, was da gefragt wird. Unterstrich heißt und zeigt die Position davor oder danach. Zum Beispiel dieser, was ist das, Zaun oder Raute, oder wie nennt man das hier? In Hannover nennen wir das Zaun. Bitte, Raute, ne? Genau. Raute heißt, dass es eine Wortgrenze ist. Die Position steht an der Wortgrenze, ja, zum Beispiel. Dann steht zum Beispiel A relativ, also A ist immer so relativ tief, aber das ist das, was ein bisschen nach vorne ist, also deswegen ist es umgedreht. Dann haben wir E, auch nicht E, also tiefe, sondern auch vordere. Dann haben wir Diphthong, dann haben wir also Diphthong davor, dann haben wir E, dann haben wir I. Und wenn wir die alle zusammen summieren, also die Positionen von diesen Vokalen, die alle summieren, dann kommt das hier raus. Und das ist eigentlich, worum es geht. Ja? Und hier habe ich diese Fragezeichen. Erste Fragezeichen ist die untere. Oder nehmen wir denen das hier vielleicht. Wann wird Ich-Laut als Ach-Laut realisiert? Wenn die Umgebung von hinteren Vokalen, ihr seht, da steht sowas wie das hier, da ist Klammer eröffnet und steht plus hinten. Da steht für ein Vokal und das ist die Eigenschaft, die man hier auch sehr also lang als Liste aufschreiben kann. Das sind sogenannte die charakteristischen Eigenschaften. Und mit hinten ist ja gemeint, dass sie auf, ihr erinnert euch aus der letzten Sitzung an diesen Vokaltrapez. So sah das aus. Ja? Und da, hier steht I nach vorne, I. Ja? Und hier steht das tiefste A und hinten. Und dazwischen sind die alle Vokale gelagert. Und wenn wir von hinten sprechen, das bedeutet, die Vokale, die eher tendenziell nach hinten gelagert sind, beeinflussen die Realisierung als Ach-Laut. Alle anderen, eher die nach vorne gelagert sind, also dementsprechend nach vorne gelagert sind, beeinflussen die Realisierung als Ich-Laut. Ja? Beim Aussprechen von I orientiert sich das Richtung Zahndarm, also es wird eher Resonanzraum Richtung nicht ganz Nase, aber weiche Gaumen, Zahndarm, das ist die Orientierung in dem I. Achtet mal, I, wenn man I ausspricht. Ja? Und als Kontrast zu dem A. Ja? A. Es ist eher hinten und eher zurück, also hinten. Und diese beiden Aussprachen beeinflussen, wenn das nach vorne ausgesprochen wird, haben wir ich laut. Und wenn das tiefer und zurück ausgesprochen wird, haben wir ach. Laut. Ja? Und diese Regel, was ich gerade beschrieben habe, diese zwei Regeln gehören zur komplementären Regel des Deutschen. Das heißt, diese Regeln werden genau in dieser Art und Weise eingehalten und das gibt uns die Vorstellung darüber. Eine Frage. Was denkt ihr, warum auf dieser abstrakten Ebene? Wir haben zwei verschiedene Realisierungen, richtig? Warum steht hier Ich-Laut da oben? Bitte. Ja, im Deutschen gibt es mehr Ich-Laute als Ach-Laute. Deswegen ist das Entscheidung von eigentlich Germanisten, also Phonetikern, relativ früh aus 30er, 40er Jahren, dass quasi, da geht man einfach davon aus, okay, das muss ein Ursprung sein. Vielleicht ist das ja eher statistisch gesehen am Rande. Damit ist auch die Umgebung, die wir oben sehen, Ich-Laut im Umgebung mit hinteren Vokalen eher weniger, also kommt weniger vor, eher wenig tendenziell im Vergleich zu Ich-Laut im Deutschen. Das sieht man danach. Also ich habe gesehen, dass in seltenen Einführungsbüchern in der Phonetik ist das darüber auch debattiert. Das kurz mal zusammenzufügen mit diesen Minimalpaaren, was ist eigentlich ein Phonem, das kleinste, nicht mehr zerteilbare, bedeutungsunterscheidende Element der Sprache, dann haben wir gesehen, dass wir die entweder freie Alternativen haben, wenn wir schon von den, ich habe hier keinen, womit ich das löschen kann. Doch, ich habe es. Begriffe von, also Phonem, das, was wir abstrakt und real geschrieben haben, nennen wir auf abstrakten Ebene von und auf realen Ebene Phonem. Ich von wird als Ich Phonem realisiert unter, beziehungsweise als Ach Phonem realisiert unter der Bedienung von Vokalen, also mit im Nachbarschaft von Vokalen mit hinteren Artikulationsort, so wie hier, und von Ich von wird als Ich Phonem realisiert, Phoneme realisiert, in allen anderen Fällen. Wir haben hier gesehen, dass wir für ein und denselben Element, ein und dasselbe Element, mehrere Alternativen haben. Hier haben wir drei, hier haben wir zwei. Dafür gibt es auch einen Begriff, und das ist Allophon. Allo. Allophon auf Griechisch Allo, also andere. Ja, Allophonie. Und mit freie Variation im Deutschen. Das ist zum Beispiel die drei Realisierungen des Fonds R. Je nach Dialekt. Und dann haben wir die komplementäre Distribution. Diese zwei Themen sind eine der vier Themen, die in der Klausur auch sehr prominent vertreten sind. Also das wollte ich an der Stelle sagen. Und die, in der Klausur kommt auch ein Prozess, dazu komme ich jetzt gleich, bei dem man auch, ich meine, Auslautverhärtung hat jeder mal schon gehört, ja? Dass man jetzt Rad und Rad, sogar die deutsche Sprachinseln außerhalb Deutschlands, die über mehrere hundert, also meine Mammonitensprachinseln in Pennsylvania, sogar dort ist Auslautverhärtung vorhanden, was für Umgebung überhaupt nicht charakteristisch ist. Auslautverhärtung, einer der phonologischen Prozesse, die Deutsch so charakterisiert, so stark charakterisiert, ja. Und man soll das auch natürlich als phonetischen Prozess verschriften können, mit dieser Notation. D wird zu, also ein, bei der Verschriftung ist das, haben wir zwei Elemente, ein X-Element und dann haben wir ein Pfeil. Und das ist Transition, wird zu etwas, zu Y, und da kommt ein Schrägstrich. Und ab Schrägstrich schreiben wir die Konditionen, unter Bedingung, bla bla bla, ja. Etwas wird zum Etwas unter der Bedingung. Und was ist Bedingung? Zum Beispiel bei Auslautverhärtung ist das tatsächlich Auslautposition, weil das am Ende des Wortes steht. Das ist der Grund. Ja? Und so habe ich jetzt Auslautverhärtung als phonetischen Prozess, als Formel quasi dargestellt. In der Klausur bekommt man so eine Formel und man muss das vertexten. Was heißt das? Und man bekommt einen Text und dann muss man dann notieren. Also in beiden Richtungen geht das. Die Aufgaben dazu hat man auch in diesem Kompendium, aber auch hier. Ein drittes, nicht unbedingt jetzt so ein zentrales, aber trotzdem wichtiges phonologisches Thema sind die phonetischen Prozesse. Erinnert ihr euch, ich habe in der letzten Sitzung meine eigene Tabelle für IPA gemalt. Und dasselbe ist das mit phonologischen Prozessen. Sicherlich sitzen hier jetzt die Vertreter der Sprachen, die nie im Leben Synkope und Apokope brauchen werden als phonetischen Prozess. Aber wenn man kaukasische Sprachen oder irgendwelche anderen agglutinierenden Sprachen studiert, braucht man das. Ja? Ganz sicher kommt die Sprache, dort kommt der Epenthese nie vor. Ja? Deswegen, man sollte schon hier als Grundlage alle kennenlernen. Ja? Ich weiß nicht, ich zum Beispiel brauche Haplologie nie. Ja? Es ist, wenn zwei Silben aufeinander ziehen. Ja, ich meine, okay, in Altgriechen habe ich gelernt, was Haplologie ist, aber ich bin kein Grizist. Ja? Ich meine, do not und don't, das ist Haplologie. Ja? Viele Prozesse, die man einfach aus der Natur der Forschung, die man da später betreibt, oder Schwerpunktsprachen, die man dann lernt, gar nicht braucht. Deswegen muss man aus dieser Liste, die ich jetzt anbiete, und die Liste ist tatsächlich relativ lang. Ich habe das auch als Handout übrigens auf OLAT hochgeladen, als Hilfe. Er sieht hier Definitionen, das sind die, die ich in der Klausur verlange. Und hier sind Prozesse. Und wenn man hier drauf klickt, geht eine PDF-Datei, sind alle drauf, die man für die Klausur braucht und die Definition, die man für die Klausur braucht auch. auf ein Blatt. Was man da hier sieht, habe ich einfach als Angleichung, als Differierung, Assimilation, Dissimilation und die Formen dieser Angleichung gezeigt, also je nachdem, ob das rückwirkend passiert, also regressiv oder progressiv passiert. Was genau betroffen ist, je nachdem wird das auch klassifiziert. Ob hier inseriert wird, also eingefügt wird, elidiert wird, ob das umgestellt wird, ob das kontraktiert wird, all diese Prozesse kann man ja tatsächlich oder vielleicht sozusagen die Zusammenstellung von mehreren. Ja? Aber wie ich vorhin sagte, aus dieser Liste werdet ihr im Endeffekt eure eigene Zusammensetzung ableiten, die davon abhängt, welche Sprache und welche Sprachfamilie ihr studiert. Aber jetzt als Basis ist das hier alles aufgezählt. Die Notationshilfe habe ich hier nochmal dargestellt. Was bedeutet? Und hier habe ich die Beispiele dazu. Das war ja zum Beispiel Auslautverhärtung. Das hier unten. Ja? Ich überspringe jetzt das nicht umsonst. Also ich komme jetzt zu am wenigsten vertretenes Thema in der Klausur, aber dafür die Hauptfachstudierenden, die K3 besuchen werden, ist eine der zentralen Themen. Ich weiß nicht, aus der Schule kennt man diese, also wie macht man die Silben? Ne? Ein Wort klatschen. Ja, keine Ahnung. Walachai. Walachai, dreisilbiges Wort. Ja. Ich habe, glaube ich, in der letzten Sitzung gesagt, dass die Vorstellung über die Silbe ist ein Konstrukt. Und das stimmt nicht oft damit überein, was wir intuitiv als Silbe wahrnehmen. Eine Silbe wahrzunehmen ist gar nicht so schwer, denn Kern einer Silbe stellt immer etwas dar, was meistens Resonanz hat. Meistens Luft und Resonanz, das ist immer ein Vokal. Wir nennen das auch so einen prominenten Vokal oder prominente Silbe. Prominente Silbe ist die Silbe im Wort, die auch quasi Wortakzent drauf bekommt. Ja? Egal, ob das dynamisch oder statisch ist. Ja, das ist die prominente Silbe. Und es gibt ein Regelwerk, wie leite ich eine Silbe raus. Also ich habe hier so ein Beispiel gegeben. Man identifiziert, Vokale sind sozusagen die Kerne oder Nuklei der Silben. Ja? Kerne oder Silbenkern oder so Nuklei. Deswegen steht auch N darauf. Deswegen S1, das griechische S heißt Silbe 1, Silbe 2, das ist zweisilbiges Wort. Das Wort Silbe selbst ist zweisilbig. Ja? Darum geht es ja. Danach, das was da O steht oben, das ist Onset, also Silbenrand. Es gibt Silbenrände, also Onset und Coda, also Onset ist am Anfang und Coda ist am Ende. Und es gibt ein Prinzip Onset-Maximierung. Also man sollte eigentlich die Silbe nach Möglichkeit nicht offen lassen. Alles, was ich euch erzähle, ist ein Konstrukt. Es wird vielfach kritisiert, aber es ist zunächst mal, sage ich mal so, für Gedichtanalyse schon mal interessant. Ja? Denn Coda und Nuklei zusammen setzen ein Reim zusammen. Das, was man aus der Poetik als Reim kennt, ist nichts anderes als Silbenkern plus Coda, also beziehungsweise aus Endrand einer Silbe. Und das zusammen als da oben zusammengesetzt. Diese Schritte der Analyse ist eigentlich das, was wir brauchen und reicht. Und ich vertiefe das jetzt auch jetzt bewusst nicht. In K3 ist das ein großes Thema. Generell, ich glaube, hier habe ich hier dieses Löffelsprachespiel erwähnt in der letzten Sitzung. Erinnert ihr euch noch? Genau. Das ist zum Beispiel so unglaublich, wie das in allen Sprachen funktioniert. Allen Sprachen, ja. Also irgendwie sind alle Menschen fähig, eigene Vorstellungen, ich würde sagen, naive Vorstellung darüber entwickeln, was eine Silbe ist und was nicht. Und ich habe oft Schwierigkeiten, in einer Fremdsprache zu erkennen, was eine Silbe ist oder nicht. Wenn das, ich, in meiner Muttersprache kenne ich keine kurze und lange Vokale. Ja? Deswegen, wenn ich auch Deutsch spreche, da mache ich keine Unterscheidung, es sei denn, ich habe ganz klare Indikatoren dafür. Ja? Ich habe Schwierigkeiten mit solchen Worten wie mit Pin zum Beispiel. Ja? Pin, das Wort. Oft spreche ich das mit kurzem Vokal, hört sich total, besonders wenn ich daraus ein Verb mache, hört sich total komisch an. Ja. Warum? Also diese muttersprachliche Vorstellung über die Resonanz ist wahrscheinlich notwendig, um zu ahnen, was da als Silbe gelten soll und was nicht. Wenn Akzent draufkommt, das ist ganz klar, dass da eine prominente Erscheinung bei der Identifizierung. Da Identifizierung ist Phil dadurch sehr stark erleichtert. Ansonsten ist das sehr stark konstruiert innerhalb einer Theorie. Hier sind die drei meiste, oder wie würde ich sagen, Akzentologie habe ich jetzt am Rande, spielt jetzt an der Stelle wenig Rolle, aber wir haben also aus der Natur der Sache etwas, was dynamisch ist und keine Rolle spielt, etwas, was statisch und keine Rolle spielt und etwas, was statisch und eine Unterscheidung, russischen zum Beispiel, in vielen slawischen Sprachen, je nachdem, wo im Wort auf eine Silbe Akzent kommt, hat man zwei verschiedene Bedeutungen. Ja? Bitte? Definitiv, nur was ich jetzt selbst bezeugen könnte, war nämlich das. Was ich euch noch zeigen wollte, ist ein Tool, das online existiert in München, aber auch verwendbar ist. Ich habe jetzt auf diesem Rechner nicht ausprobiert, aber ich wollte das gerne ausprobieren. Es gibt einen Vorgang, den viele von euch jetzt in K2, habt ihr das schon kennengelernt, Prat? Das ist eigentlich etwas, um die Phoneme einer Sprache zu segmentieren. Und ich nehme jetzt einfach hier das hier. Das ist ein Soundfile. Ich habe meinen Namen einfach dran gesprochen. Das war's. Man kann hier natürlich auch selbst aufzeichnen. Ne? Also New on the Record. Man kann selbst aufzeichnen. Und ich annotiere das nach bestimmten TextGrid-Merkmalen. Ich schreibe das auf Georgisch erstmal, dann schreibe ich in IPA. Ja, also diese zwei Tiers, diese zwei Ebenen sollen dort erscheinen und ich bekomme sowas halt. Ne? Also das ist, was ihr rechts seht, das ist was Neues, das war früher nicht. Also damit man die Sonderzeichen noch übernimmt. Aber was man jetzt hier hat, ist, ja, mein Vor- und Nachname auf Georgisch ausgedrückt. Was hier passiert, wir nehmen einfach nur den Vornamen, ich markiere die, das sind meine Boundaries, die man setzt. Und wir schauen uns einfach, wir suchen ja, das reicht, also wir können das sogar vielleicht vorschieben, wo es gerade anfängt. Das ist schwer, ja. Und wir können das selektieren. Da sieht man jetzt nur, das ist so ein bisschen Upstep, ja. Also, ja. Dieser Upstep ist schuld, warum ich sehr oft die Briefe bekomme, sehr geehrte Frau Putzkanitze, weil A wird das Feminin immer verstanden und dann ja, okay. Ich habe gesagt, dass wir hier eine Ebene haben, da steht Geo, rot, daneben steht so ein Geo. Also ich schreibe einfach auf, ich transliteriere einfach das, was ich gesagt habe. Und unten schreibe ich einfach Transkription. Und die Frage ist jetzt, wie segmentiere ich das? Ich setze einfach für jedes Phonem ein Boundary und ich gehe jetzt sehr davon aus, dass alles diese Linien hier ist nichts anderes als Flattern von meinen Stimmritzen, als Vokal ausgesprochen wurde. Ich schätze sehr groß, dass das A ist. Das heißt, davor ist sowas wie in Frikativ wie S. Allerdings in meiner Aussprache hat das kein Pre-Voice. Das ist tatsächlich S. So sehr lasch im Vergleich zum Deutschen. Ich setze hier ein Boundary, hier, leider ist das jetzt so, dass ich, Sekunde, so, das muss S sein, hört man nicht, aber dafür, wenn wir das hier hören, jetzt sollen wir hören Akaria, nein, hören wir nicht. Nee, auch nicht. Okay, wir machen jetzt weiter und suchen nach A. Das ist geht. Ich würde sagen, das hier ist Sa. Und das soll eigentlich. Okay, wir gucken jetzt nochmal nach K. Er sieht, wie eigentlich eine Segmentierung geht, funktioniert. Georgisch ist das sehr gut, finde ich, weil da wirklich keine Diphthonge, nichts. Also jedes Graphem entspricht einem Morphem. Phonem, Entschuldigung. So, jetzt gucken wir hier. Nein, A fällt uns. Aria, so Aria. Mhm. Und jetzt gucken wir nach. Ich mache das jetzt extra zu Ende, damit ihr seht, wie viel Zeit man, also natürlich ist das alles grob, was ich jetzt gerade mache, aber und unten stehen, dass das ungefähr 0, wie viele Sekunden? 0,7 Sekunden, nicht mal eine volle Sekunde ist das. Und wie lange brauche ich, um das zu segmentieren? Und stellt euch mal vor, es gibt Menschen, die sitzen und 3-4 Stunden Material wird segmentiert. Warum ich das sage? RIA, genau. Jetzt haben wir RIA. Und ich setze das hier noch hier rein. Und jetzt haben wir IA. Nein. Ah. Ja, I ist extremst dünn. Man kann natürlich das auch extra nochmal selektieren. Zum Beispiel, ich kann jetzt nur I selektieren zum Beispiel. Das ist I. Nee, das ist nicht I. Das ist zu viel A drin. Nee, ich kann das out. Ungefähr. So, das war... Wie viel waren das? 0,765361 Sekunden. Und so viel Zeit, um das zu selektieren. Und was ich euch vorhin gezeigt habe, war das hier. Das ist ein Bavarian Archive of Sounds. Das ist in der Ludwig-Maximilian-Universität. Und das ist ein Web-Service, Webmaus heißt das. Webmaus. Das ist, braucht ihr nicht aufschreiben, das ist hier als Link angegeben. Ja? Nur ich weiß nicht, warum das hier nicht dargestellt wird gerade. Und hier ist sowas wie, schaut mal, man kann hier mit Drag and Drop ein Signal-File, WAV-File und ein TXT-File rübertragen. Das, was ist das? Das wäre zum Beispiel das hier und TXT wäre, wie kann ich das hier öffnen? Hier, also Zakaria. Einfach TXT, Plain File. Das, was ich dort sowieso eingetragen habe. Das mache ich zu. Save. Und hier kann man diese beiden Files im Endeffekt, also die müssen so heißen, einmal übertragen und das hier. Das habe ich vorhin geöffnet. Und jetzt, genau, die hat er hier akzeptiert. Und genau, das muss ich jetzt hier, glaube ich, uploaden. Upload. Das funktioniert nicht. Ich muss. Bitte? No file, sagt er. Wo? Was hat er ignoriert?
Die Eingabe über den Datennamen steht.
Ach so. Ja. Zumindest, also folgendes. Wenn man die Formatierung von Webmaus, nennt man das, eingegeben ist, ich habe jetzt auf Deutsch ehrlich gesagt nie verwendet. Hier im Sprachauswahl steht übrigens auch Georgisch und ich hatte dort die Daten dafür hochgeladen, dass für das Georgische funktioniert das erstaunlich gut. Wenn man diese Services hier wahrnimmt, der spuckt die Datei raus, die man später hier öffnen kann und automatisch die Zuordnung von Sprachlauten zur Segmentierung hergibt, automatisch. Das ist die Idee, das ist die ideale Vorstellung. Das heißt, das spart die Zeit, die ich jetzt gerade verwendet habe, um 0,7 Sekunden lang File zu segmentieren. Und hier kann man so, keine Ahnung, 10 Minuten hochladen, nur muss natürlich alles vorher in diesen TXT-Datei niedergeschrieben sein, aber in IPA niedergeschrieben sein. Und dann ordnet er das tatsächlich zu. Wie? Weil er tatsächlich diese Abschnitte nur ganz bestimmten physikalischen Eigenschaften zuordnet und sagt, das muss ein Vokal sein, und zwar vorderer und der und der, und der entspricht vielleicht dem. Die Korrektur ist tatsächlich danach minimal. Ja? Ich weiß, dass bei uns im Institut wird dieses Tool nicht gerne angesehen, weiß ich, aber die Autorin, das war Florian Schiel, ich glaube, sein Name steht ja hier, Florian Schiel, der erklärt auf YouTube-Video, wie das zu nutzen ist. Ich empfehle euch, wenn ihr in der Phonologie die lange Segmentierungen anstehen und ihr müsst irgendwie Teile davon machen, nutzt euch dieses Tool. Später könnt ihr natürlich das nachkorrigieren. Ein Nachteil hat das trotzdem, wenn man bei uns studiert und segmentieren muss. Also das ist eigentlich ein Handwerk. Ich habe heute auch mit Handwerk angefangen, mit dieser Feldforschung, und mache ich jetzt auch mit der Handwerk zu Ende. Diese Segmentierungen gehören zu Handwerk in der Phonologie. Also Transkription, was darunter steht, klar mit IPA, aber zu erkennen, welche Phoneme dann wo klingen und wie man sie dann abbildet mit IPA-Zeichen, das gehört auch zum Handwerk. Und meine Empfehlung oder mein Tipp an euch ist, so lange zu segmentieren in IPA, bis man das Bauchgefühl bekommt, ohne zu hören. Achtet mal drauf, wenn ihr eines Tages, ohne es zu hören, erkennt, hier liegt zum Beispiel ein dentallabiale Konsonante W. Warum? Weil das auf Oszillograph ein ganz bestimmtes Bild oder Abschnitt abgibt. Glaubt mir, nach einem Jahr des Studiums bei uns sind, ich würde sagen, die meisten können das bereits. Also das ist nicht nur ein Spiel, sondern gehört zum Handwerk. Wenn man größere Dateien zum Segmentieren hat, ist das ein wichtiges Instrument. Ich führe das zusammen nochmal. Wir haben mit diesem String angefangen und sind hier angekommen. Vielleicht machen wir auch so einen Check. In der nächsten Sitzung sitzen wir hier und wir bleiben wahrscheinlich 2, 2,5 Wochen bei dem. Ja? Aber wir sprachen heute vom kleinsten bedeutungsunterscheidenden Element der Sprache. Danach kommen wir zum kleinsten bedeutungstragenden Element der Sprache. Die Bedeutungsunterscheidung haben wir an Minimalpaaren gesehen, und bei den Minimalpaaren haben wir verschiedene Orte ausgemacht, die geändert werden können, ohne dass dabei Sinn des Wortes beeinträchtigt ist. Dann haben wir gesehen, dass nicht nur die Orte sich unterscheiden können, sondern auch die Phoneme voneinander unterscheiden können, nämlich an Ort der Aussprache. Diese Ort der Aussprache kann einmal die Änderung der Bedeutung verursachen oder keine Änderung der Bedeutung verursachen, beziehungsweise umgekehrt, keine Änderung und die Änderung. Das heißt, die können auch gegenseitig ausgetauscht werden, die beiden können aber gegenseitig nicht ausgetauscht werden. Beides sind Allophonen, nur sind die freie Allophonen und hier die komplementäre Allophonen. Wie man das bisher, was ich gesagt habe, in der Phonologie vielleicht von 6 Aufgaben, 4 sind genau davon in der Klausur. Zum Schluss kamen wir zu den phonologischen Prozessen. Das heißt, durch die Umgebung und durch die Beeinflussung der Umgebung werden bestimmte Phone unterschiedlich realisiert, und diese Realisierung kann man ja in Formeln notieren, und diese Notationselemente habe ich dann sind auch auf diesen Folien angegeben. Zum Schluss haben wir so ein bisschen über die Silben gesprochen, also wie die silbifiziert wird. Hier ist die Liste von phonetischen Prozessen, die man braucht, und irgendwann mal generiert man eine eigene Liste, mit der man ständig zu tun hat. Und zum Schluss haben wir über diese Silben gesprochen und Bavarian Archive of Sounds und die Segmentierung mit Prat. Das sind eigentlich die Themen, mit denen man sich, mit denen man in diesem Bereich arbeitet. Nächste Sitzung fangen wir die Morphologie, die Wortbildungslehre an und auch vielleicht sowas wie Morphosyntax, so eine Brücke zwischen Morphologie, also Wortbildung und Satzbildung. Ja, eine Frage habe ich zum Schluss für die Teilnehmenden im Tutorium am Donnerstag. Wer sind solchen? Kurz mal Hand hoch. 1, 2, 3. Okay, würdet ihr bleiben? Dann besprechen wir kurz eine Frage. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Kommt gut heim.